Das ist eigentlich die größte Challenge, ne? Weil es kommt jeden Tag ein neuer Trend raus. Ich sage immer, es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Du musst das alles kennenlernen, du musst das alles verstehen und du musst aber immer wieder aufs Neue bewerten, ist das was zu uns passt?
ITCS, Pizza Time Podcast. Cheesy questions and juicy answers for the tech community.
Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast. Wir sind hier heute mit Alexandra Odenthal. Sie ist Prokuristin und Service Manager bei Plusline AG. Erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du? Was machst du so in deiner Freizeit?
Kann ich jetzt lange drüber referieren, aber auch von mir erstmal hallo. Ich bin bei der Plusline Service Managerin, hast du schon gesagt. In meiner Freizeit bin ich sehr sportaffin. Meine Leidenschaft ist der Fußball, sowohl aktiv als auch zuschauend. Ich spiele noch Badminton, alles momentan ein bisschen eingeschränkter, wie man sieht, mit der Schiene am Bein. Aber ja.
Welcher Sport war dafür verantwortlich?
Dafür war das Skifahren verantwortlich.
Oh, ja, das ist ein Sport, bei dem sich sehr häufig Leute verletzen.
Ja. Ja, aber Gott sei Dank war es der letzte Tag, deswegen war der Urlaub noch gerettet. Allerdings ging es danach dann weiter.
Ach, ja, ich hoffe natürlich, dass sich das sehr schnell bessert und du wieder Badminton und Fußball spielen kannst und alles andere, was dir sonst noch so über den Weg läuft. Bevor wir in das Thema wirklich einsteigen, ist natürlich hier erstmal die wichtigste Frage des Podcasts zu beantworten. Und zwar, was ist denn deine Lieblingspizza?
Auch schwer. Ich versuche jedes Mal beim Italiener eine halbe Stunde die Karte zu studieren und zu sagen, ich esse mal eine außergewöhnliche und lande am Ende immer wieder bei Schinken und Pilzen. Oder wenn es mal was anderes sein soll, mit Thunfisch und Zwiebeln. Klassiker,
die,
ne?
Ja, die Klassiker, ich meine, häufig geht doch nichts über die Klassiker, oder? Vor allem, wenn man weiß, worauf man sich verlassen kann.
Also, hat sich schon mal jemand getraut, Hawaii zu sagen hier im Podcast?
Ja, tatsächlich. Ja, ich bin mir sehr sicher. Ich habe tatsächlich da auch zugegeben, dass ich noch nie Pizza Hawaii gegessen habe und deswegen gar nicht judgen kann, ob das gut ist oder nicht.
Aber Shitstorm der italienischen Community vorprogrammiert.
Ja, das ist generell, ich glaube, das Thema Pizza ist schon so irgendwie so international geworden, dass die Italiener da gar keine, haben keine Kontrolle mehr über das, was da passiert. Willst du mal ein bisschen erzählen, wie bist du zu Plusline gekommen und was hast du vielleicht vorher gemacht?
Ich habe irgendwann mal angefangen zu studieren. Damals war für mich sonnenklar, ich war auf einem Wirtschaftsgymnasium, ich wollte unbedingt bei einer Bank arbeiten, weil ich dachte, wenn ich da arbeite, wo das Geld ist, habe ich es irgendwann auch. Hatte einen Ferienjob bei einem Internetprovider. Das war in den 90ern noch.
Krass.
Sieht man, wie krass alt ich bin. Genau, und da hat mich das Thema so gepackt, dass ich parallel zu einem VWL-Studium auch noch mit Informatik angefangen habe. Habe beides nicht zum Abschluss gebracht, also bin klassischer Studienabbrecher. Der Ende der 90er, als alle nach IT-Fachkräften geschrien haben, abgebrochen hat, Job bekommen hat und wirklich mit viel Glück bis jetzt durchgekommen bin. Ne? Also war ein hohes Risiko, das Studium abzubrechen, alles auf eine Karte zu setzen. Die ersten 10 Jahre muss man dann, glaube ich, einfach auch mal durchstehen. Danach interessiert es weniger. Aber gerade als dann so 2000, 2001 die ganze Branche ein bisschen gestruggelt hat, war es halt wirklich riskant, dann ohne Abschluss da zu stehen. Ich hatte vorher keine Ausbildung gemacht. Das heißt, mein höchster Bildungsabschluss ist Abitur und Führerschein. Mhm. War riskant im Nachhinein, aber für mich genau der richtige Weg, weil ich direkt anfangen konnte, das zu machen, was mir richtig Bock gemacht hat. Und so arbeite ich eigentlich seit Anfang 2000, Ende der 90er bei Internetprovidern. Hab mal einen kurzen Ausflug gemacht, das war ja so ein bisschen dem geschuldet, dass das Thema ein bisschen ausgelutscht war, ich auch mal was anderes sehen wollte, war dann bei Monster, also die mit den Stellenanzeigen im Internet.
Ah, genau, hab nicht da, der Energy Drink.
Nicht der Energy Drink, genau. War zu der Zeit, als ich da gearbeitet habe, auch noch ein bisschen bekannter, wie das heute ist. Ich glaube, die haben sehr an Boden verloren. Mhm. Hab mich da aber auch um Rechenzentren weltweit gekümmert, war super spannend. War aber für mich klar, ich will wieder dahin zurück, was ich immer gemacht hat. Und da ist mir Plusline aufgefallen. Und das war echt ein Zufall, weil Plusline nicht sehr werbetriebig ist, aber dadurch, dass die auch schon seit den 90ern in dem Business tätig sind, für mich damals auch nicht unbekannt. Die hatten auf ihrer Webseite was gesucht gehabt. Ich habe mir bekannte Unternehmen so ein bisschen abgeklappert, geguckt, ob was passen könnte und habe damals ein Bewerbergespräch mit unserem Inhaber und Vorstand, dem Herrn Gresek, geführt und das war direkt einfach im Gespräch schon, war klar, wir haben uns 10 Minuten unterhalten und da war klar, die Chemie passt, das stimmt und seitdem bin ich bei der Plusline.
Aber das ist ja auch häufig einer der wichtigsten Punkte tatsächlich, dass man sich versteht, dass man merkt, okay, man kann miteinander arbeiten und deswegen bist du ja auch schon lange bei Plusline. Was hast du denn alles so gemacht bei Plusline?
Wow. Also dadurch, dass ich schon 12 Jahre dabei bin, echt super viel. Wir machen halt auch eine riesen Bandbreite. Das fängt von Netzwerkleistungen an, Rechenzentrumsleistungen bis hin zu Managed Service für recht große Kunden. Als ich damals angefangen habe, haben wir zum Beispiel für General Motors weltweit die gesamten Internetauftritte gehostet, also für alle Marken aus allen Regionen. Das war eine riesen Herausforderung. Da hat mir mein Job bei Monster auch ein bisschen geholfen, dadurch, dass mein Englisch gut war, ich mit einem amerikanischen Unternehmen bereits gearbeitet hatte. Das war am Anfang total spannend, aber dann ging es natürlich auch darum, dass Pluslein gewachsen ist über die Jahre hinweg und man bei so großen Plattformen einfach eine ganz andere Struktur auch braucht. Das muss super organisiert werden, Dinge müssen automatisiert werden, man muss ganz anders an die Themen rangehen, wie wenn man irgendwie die Webseite auf einem einzelnen Server irgendwo betreibt. Und das hat's halt total spannend gemacht, das alles aufzubauen, Strukturen zu schaffen, zu gucken, dass man auch immer wieder im Blick behält, dass egal, was Mitarbeiter A macht, es gegebenenfalls Mitarbeiter B im 24x7-Dienst ausbaden muss und deswegen immer alles dokumentiert sein muss, einen roten Faden haben muss, damit man nachts nicht dasteht und auf einmal sagt, was ist denn da ausgefallen? Wo kommt denn das her?
Wo ist das Problem?
Ja.
Ja, vor allem ist es wahrscheinlich super faszinierend. In den letzten Jahrzehnten hat sich ja gerade in der Thematik einfach unheimlich viel getan. Und da dann eben auch adaptieren zu müssen und zu sagen, wir müssen irgendwie mitgehen, wir müssen uns anpassen und alles verändert sich irgendwie und wir müssen immer up to date bleiben. Das kann ich mir vorstellen, ist bestimmt auch eine Challenge.
Voll, das ist eigentlich die größte Challenge, ne? Weil es kommt jeden Tag ein neuer Trend raus.
Mhm.
Ich sage immer, es wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben, die der neueste, hippe Scheiß ist. Du musst das alles kennenlernen, du musst das alles verstehen und du musst aber immer wieder aufs Neue bewerten, ist das was zu uns passt? Ist das was, was Konstanz hat? Ist das was wir betreiben können? Und ist das was uns weiterbringt?
Mhm.
So, und da ist es halt ganz oft auch so, dass unsere Kunden auch auf uns zukommen und sagen, boah, habt ihr schon gehört, jetzt gibt's das und das, das müssen wir unbedingt machen. Wo wir schon so ein bisschen so mit Zähnen knirschen und das Thema ist nach einem halben Jahr auf einmal wieder verschwunden. Und so passiert es einfach mit vielen Themen. Viele Themen haben Konstanz und die müssen wir auch aufnehmen und da müssen wir uns auch immer wieder neu verändern, unseren Horizont erweitern, immer mehr dazulernen, immer neue Sachen auch adaptieren, aber bei vielen Sachen auch einfach mal eine Entscheidung treffen und zu sagen, nee, das wird was wir nicht mit aufnehmen, weil wir da keinen Mehrwert drin sehen oder es mit einem anderen Thema schon genauso gut abgedeckt werden kann, weil wir sind ein Unternehmen mit, ich glaube, wir haben Stand heute 52 Mitarbeiter. Mhm. Wenn wir jede Technologie bei uns ins Portfolio mit aufnehmen, dann verzetteln wir uns und wir müssen halt gucken, dass wir einen guten Werkzeugkoffer haben, mit dem wir alles machen können, aber wir können nicht jedes Werkzeug mit aufnehmen.
Total. Und ich glaube, ihr habt ja auch durch eure Erfahrung da einen guten Blick dafür, was ihr einschätzen könnt, was so erstmal bleibt oder was, womit ihr euch jetzt erstmal gar nicht beschäftigt.
Genau.
Was würdest du sagen, war im letzten Jahrzehnt so das, was für dich besonders herausgestochen hast? Also du hast schon gerade das erzählt mit General Motors. War das oder gab es noch irgendwas, wo du gesagt hast, boah, das hat dich komplett eingenommen, das war super interessant, das war total spannend.
Also General Motors, ja, war ein großes Thema. Wir haben aber zum Beispiel auch für eine deutsche Handelskette den Online-Shop rausgebracht. Also war dann auch so ein Thema, die hatten eine ganz normale Webseite und sind dann irgendwann in den E-Commerce-Bereich gegangen. Klingt heute so, hat jedes, ne, also jeder Laden um die Ecke hat das. Vor 10 Jahren war das noch nicht so, da war das ein Riesenthema. Und das haben wir von der ersten Sekunde an mit begleitet. Und da geht es dann auch um so Themen wie Hochverfügbarkeit. Oder das ist auch ein Unternehmen, was bekannt dafür ist, viel Werbung in Sport, viel Werbung auch gerade vor der Tagesschau oder so zu machen. Es sind ganz neue Herausforderungen, wenn auf einmal um kurz vor 8 der Werbespot läuft und auf einmal die Anfragen sich verzwanzigfachen, womit wir gar nicht gerechnet haben.
Stimmt,
ne? Und
krass,
dann immer wieder sich darauf einzustellen, ohne dass wir natürlich auch vorab die Infos bekommen, weil deren Marketing-Planungsarbeiten denken nicht daran, bei Provider hinten nochmal anzurufen und zu sagen, apropos.
By the way, wir haben gerade Werbung gemacht.
Genau, wir planen
Warnung.
Diese Woche, genau. Ja. Und das sind so Sachen, ne, da muss man viel lernen, da muss man aufmerksam sein, da muss man auch so Sachen ein bisschen mitverfolgen. Das war super spannend. Wir haben aber auch einen der größten Reisedienstleister weltweit bei uns als Kunden und die bringen immer wieder Herausforderungen mit sich, einfach aufgrund der Größe, weil sie einfach so viele Daten zu verarbeiten haben und so viele Anfragen. Und im Laufe der Jahre ändert sich auch deren Geschäft, weil früher hatten sie ihre eigene Webseite, darüber ihre Reisen verkauft. Auf einmal kommen so Pilze aus dem Boden wie Check24, die halt ein Vielfaches der Anfragen generieren. Und da müssen wir uns halt auch irgendwo drauf einstellen und immer wieder verändern und immer wieder hinterfragen, ist es performant genug, ist es redundant genug, ist es stabil genug aufgebaut. Ja, und das sind eigentlich so die Sachen, die für mich das Salz in der Suppe sind, was es halt echt spannend macht, weil sich alles um uns rum verändert, die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert und da immer das Richtige zu finden, dass trotzdem der Service so bleibt, wie erwartet wird.
Das stelle ich mir alles sehr spannend, aber auch sehr herausfordernd vor. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dann sehr rewarding, wenn man das Gefühl hat, ich habe es geschafft oder wir haben es geschafft, es ist stabil, alles läuft, alles funktioniert erstmal.
Für den Moment ja.
Genau, deswegen habe ich erstmal gesagt.
Genau. Aber es kommt halt nie dieser abschließende Moment. Ne? Also es ist nie so, wie dass man was gemacht hat und sagt, so, jetzt ist es fertig, alles steht und jemand anders kümmert sich drum. Und ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das, was man bei Plusline hat, was man bei einem klassischen Systemhaus oder so nie hat. Da kommt jemand, baut was auf, stellt's hin, geht, freut sich, dass alles installiert wurde, aber bei uns ist ja das Kernthema, nachdem wir das Projekt abgeschlossen haben, dass wir es betreiben müssen, dass wir uns rund um die Uhr drum kümmern, dass wir auf alle Eventualitäten festgelegt sind, dass wir für alles irgendwo was haben, wo wir drauf reagieren können und das ist auch egal, ob es Sonntagmorgen, Heiligabend, was auch immer ist und umso besser wir das vorbereiten, umso einfacher machen wir es uns in diesem 24x7 Betrieb.
Ja. Du hast gerade schon einige Dinge erzählt, was ihr so macht und angedeutet, ihr macht das und ihr macht jenes und 24/7 und alles Mögliche. Was macht ihr denn genau? Kannst du so ungefähr uns einen Rundown geben? Was macht Plusline und was passiert bei euch alles so?
Also runtergebrochen ist, glaube ich, der Begriff Managed Service das, was es am besten trifft. Neulich hat jemand zu mir gesagt, ja, das klingt so 90er, aber es hat halt nach wie vor Bestand. Also wir kümmern uns um IT-Infrastrukturen von Unternehmen, die eine besonders hohe Erwartungshaltung daran haben. Das können Standortvernetzungen von Firmen sein, das können aber, und das ist so ein bisschen der Schwerpunkt, hauptsächlich auch Rechenzentrumsdienstleistungen sein. Wir haben unsere eigenen Rechenzentren hier in Frankfurt, wo wir Services erbringen und da betreiben wir Infrastrukturen für Kunden. So im kurz zusammengefassten.
Das ist sehr gut zusammengefasst. Wir haben gerade auch schon ein bisschen darüber geredet, dass alles irgendwie kommt und geht und es irgendwie schwer ist herauszufinden, was ist jetzt ein Trend, der bleibt. Kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Cloud und würdest du das als Trend, der bleibt, bezeichnen oder eher als Trend, bei dem du selbst auch nun vielleicht nicht so richtig weißt, wo er hingeht oder der vielleicht geht?
Naja, es ist wie mit allen Trends, ne? Also die kommen, gehen, die verändern sich. Cloud ist halt zu einem riesen Buzzword geworden. Also jeder, der irgendwo einen Computer nicht mehr in seinem Keller hatte, hat sein Produkt jetzt Cloud genannt. Also da hat irgendjemand eine Telefonanlage in irgendein Rechenzentrum gestellt und hat dann gesagt, wir bieten Telefonie aus der Cloud. So. Und jeder hat versucht, dieses Wort irgendwo mit einzubinden. Deswegen ist für mich gar nicht mehr klar, was versteht denn jeder Einzelne unter Cloud? Also bei vielen ist es auch so, dass ein Cloud-Verständnis nur ist, dass man Dateien irgendwo ablegen kann und nicht mehr genau weiß, wo sie sind. So, das ist ja für viele auch schon Cloud.
Ja.
Und ich glaube, aus dieser ganzen Bubble haben sich ein paar Sachen rauskristallisiert, die Bestand haben. Und das sind aber eher so Technologien, ne? Also wie zum Beispiel so ein Online-Speicherplatz, der aber auch verteilt über mehrere Standorte, vielleicht auch mehrere Länder ist. Und ich glaube, das ist das, was es am Ende des Tages ausmacht. Verteilte Systeme und es ist so ein bisschen intransparent, was wo ist. Ne? Ich habe nicht mehr mein eigenes Rechenzentrum unten in meinem Keller, kann hingehen und den Server anfassen, sondern mir ist es im Prinzip egal, wo es ist und jemand anders kümmert sich drum. Und das ist ja im Prinzip auch das, was Plusline seit Jahren macht, also wenn man es darauf runterbrechen würde.
Ja.
Aber es sind natürlich auch super viele Technologien damit mitgekommen. Containerisierung und all das, das war was, was vieles auch verändert hat, was vieles einfacher gemacht hat. Ne? Wo ich gerade eben so erzählt habe, da schaltet jemand einen Werbespot vor der Tagesschau oder vor, keine Ahnung, WM-Finale. Klar gehen da die Aufrufe hoch und damit haben wir jetzt ein Werkzeug an der Hand, automatisiert skalieren zu können und zu sagen, ah, da kommen mehr Anfragen, dann starte ich hier automatisch mehrere Server hoch, weil ich habe die Ressourcen, die ich irgendwo hinzuziehen kann und das ist super, super sinnvoll.
Ich glaube, gerade diese Wörter, die dann irgendwie so verallgemeinert werden oder halt in die Allgemeinheit kommen und an jeden, der eben auch vielleicht nicht unbedingt das größte Technikverständnis hat, und dann werden diese Begriffe einfach so ein bisschen verwässert und man weiß gar nicht mehr so richtig, was das eigentlich ist. Es ist einfach ein riesiges Buzzword-Bingo.
Passiert ja gerade genauso mit künstlicher Intelligenz.
Ja, würde ich auch sagen,
ne? Also jeder, der jetzt irgendein Skript schreibt, was irgendwas Automatisches macht, sagt, oh, guck mal, ich habe künstliche Intelligenz.
Ja.
Aber das ist es ja nicht.
Total. Worauf würdest du sagen, sollte man da eher Wert legen, als jetzt wirklich darauf, immer diese großen Wörter zu haben, die wir benutzen? Was sollte eher der Fokus sein da?
Also ich bin ein Freund davon, Dinge bedarfsgerecht zu machen. Mhm. Also für mich ist es kein gutes Ausloten, wenn irgendwie so große Unternehmen sagen, wir machen jetzt alles in die Cloud, weil da sind gewisse Dinge gut aufgehoben, manche Dinge sind aber vielleicht im eigenen Keller oder in einem anderen Rechenzentrum einfach viel besser aufgehoben. Und wenn man da bedarfsgerecht einfach mit dem Kunden sich hinsetzt und guckt, was brauchst du denn wofür? Was kriege ich denn kostengünstig vielleicht in einem Rechenzentrum abgebildet? Und wo ist es vielleicht auch optimaler in einem Cloud-Dienst gelöst? Ne? Und da kann man auf die Großen zurückgreifen oder auch Plusline hat eigene Cloud-Services oder wir nutzen Cloud-Technologien, um ähnliche Dinge zu erreichen. Und wenn man sich da einfach offen hinsetzt und nicht vorab schon einen Technologiepfad vorgibt und sagt, das ist meine Strategie und in dieses Schema muss jetzt alles reingepresst werden, sondern der Kunde braucht eine Lösung und wir setzen uns hin und versuchen ein Konzept möglichst offen mit ihm zu erarbeiten und zu gucken, dass alles da ist, wo es am besten aufgehoben ist.
So ein sehr individueller Ansatz, dann halt wirklich gucken, okay, diese Situation braucht diese Maßnahmen.
Genau, und ich glaube, das ist auch was, warum viele Kunden zu uns kommen, ne? Weil wir nicht diese Produktpalette haben, wo man auf der Webseite auswählen kann zwischen Serviceleistung A, B, C in Größe S, M und L, sondern dass wir uns halt mit allem Know-how, mit aller Erfahrung, die wir haben, mit dem Kunden hinsetzen, mit ihm ein Konzept erarbeiten. Das fängt im Netzwerkstack an und endet oben in seiner Applikation und da versuchen, genau das Richtige für ihn rauszubringen. Und das kann mit Cloud-Providern sein, das kann mit unserer eigenen Infrastruktur sein. Da muss man einfach von allen Seiten her offen sein, um das Beste rauszufinden.
Ja, auf jeden Fall. Wenn es so ein Thema gäbe, wo du sagst, ach, das braucht Aufmerksamkeit. Wir haben ja gerade gehabt Cloud, KI und so weiter. Gibt es irgendein Thema, bei dem du das Gefühl hast, das bräuchte mehr Aufmerksamkeit oder da müsste vielleicht ein bisschen mehr drüber gesprochen oder Awareness gemacht?
Ja, also das ist für mich so ein bisschen das Management, weil die großen Cloud-Provider, die gaukeln einem so ein bisschen vor, wir haben hier eine Infrastruktur, wenn du deine Sachen zu uns bringst, brauchst du gar keine IT-Administratoren mehr, du brauchst keine Engineers mehr, das läuft alles automatisch und das ist einfach die größte Lüge unserer Zeit. Also und das ist auch das, was die Leute immer wieder brauchen, ne? Die brauchen Mitarbeiter, die das Ganze pflegen, die das kontrollieren und ich glaube, das wurde in den letzten Jahren so ein bisschen verheimlicht oder immer wieder versucht, so wegzumachen. Das versucht man auch gerade wieder mit dieser künstlichen Intelligenz. So braucht man überhaupt noch Leute, die das machen. Und ich glaube, der Kern von allem ist immer die Menschen, die dahinter stecken, die die Konzepte entwickeln, die die Lösungen mit designen und die sich überlegen, was wo wie zum Einsatz kommt. Und es geht gar nicht um die Technologie am Ende, ne? Sondern es geht darum, dass da Menschen sitzen, die das Ganze betreiben. Und das kann einem die Cloud nicht abnehmen und ich glaube auch, dass in absehbarer Zeit die künstliche Intelligenz uns das nicht abnehmen kann. Und ich glaube, dass ich in meinem Leben nicht mehr miterlebe, dass ich die Füße auf dem Tisch habe und mir die Tauben in den Mund fliegen, sondern es braucht halt am Ende uns IT-Leute, die das Ganze irgendwo machen.
Ich finde das auch sehr schön oder ein interessanter Aspekt, weil ich glaube, vielen Leuten wird auch so ein bisschen Angst gemacht jetzt durch die momentane Situation und wie eben darüber gesprochen wird, dass für so viele verschiedene Berufe eigentlich niemand mehr gebraucht wird, weil das jetzt alles übernommen werden kann. Aber wenn man, wie du sagst, da so ein bisschen mehr den Fokus drauf setzt, ja, aber das alles muss ja irgendwie gemanagt und irgendwie organisiert werden, ist das, glaube ich, für viele Leute auch so eine Art von Relief, dass sie sagen können, okay, ah, ich kann durchatmen, es gibt also doch noch, ich werde doch noch gebraucht.
Ich glaube, das ist auch super wichtig. Also das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Ne? Also keine Ahnung, wenn wir jetzt irgendwie über Industrialisierung oder so sprechen. Klar gab es da auf einmal Maschinen, aber nichtsdestotrotz hat das ja auch keine riesen Arbeitslosigkeitswelle hinter sich hergezogen, sondern das Jobleben verändert sich und es ist nicht mehr so, wie es vor ein paar Jahren war. Mein Vater hat seine Ausbildung gemacht und ist in dem Betrieb in Rente gegangen.
Ja.
Ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Und wer weiß, vielleicht gibt es auch den Ausbildungsberuf, den man heute macht, in 50 Jahren nicht mehr. Mhm. Und ich glaube, wir müssen einfach ein bisschen offener sein, auch den Wandel mitzugehen. Aber ansonsten, glaube ich, ist es immer der Kern dessen, dass der Mensch, der die Dinge lenkt, im Zentrum steht.
Das ist super wichtig. Wenn du jetzt sagst, okay, Cloud ist bei euch ein Thema, aber Cloud ist bei euch nicht die One-Size-Fits-All-Lösung. Wie benutzt ihr Cloud denn? Also beziehungsweise, du hast ja auch schon gesagt, dass es manche Technologien gibt, die ihr benutzt. Welche benutzt ihr so? In welchen Formen? Was, kannst du vielleicht auch gerne mal ein konkretes Beispiel nennen, was ihr so schon gemacht habt damit?
Wir haben gerade ein sehr, sehr spannendes Projekt am Laufen für diesen Reisedienstleister, von dem ich eben schon gesprochen habe, weil wir da genau vor der Herausforderung stehen, dass wir schwankende Anzahlen an Anfragen haben. Das ist gerade zum Jahresbeginn. Also der Deutsche bucht traditionell seine Reisen immer noch in der ersten Januarwoche, wo der in Großkonzernen der Urlaub fürs ganze Jahr geplant werden muss. Da brauchen wir super, super viel Infrastruktur. Und da macht es halt überhaupt keinen Sinn, dass in der Zeit einfach Leute rausfahren, Hardware-Server ins Rack reinschrauben, die sie hinterher wieder ausbauen, sondern das ist ein klassischer Fall, wo wir uns solchen Technologien bedienen. Mhm. Wir versuchen gerade die Infrastruktur auch nochmal komplett umzubauen, um viel mehr zu automatisieren, um viel besser auf Themen reagieren zu können. Und da nutzen wir klar Containertechnologien und wir versuchen da sehr viel mit Open-Source-Produkten zu arbeiten, müssen aber auch immer wieder im Hinterkopf behalten, dass es noch 40 Kollegen gibt, die damit auch umgehen müssen. Das heißt, da ist auch immer wieder der Fokus Automatisierung, Schulung, Betriebsübernahme oder Übernahme in den Betrieb. Das sind an der Stelle so ein bisschen die Themen.
Wir gucken ja gerne auf die letzten 10 Jahre, die du so hattest oder die wir alle so hatten. Und auch das Thema Cloud ist ja was sich langsam immer oder auch sehr schnell teilweise verändert hat und sehr groß geworden ist. Wie war das bei euch? Wie hat es bei euch angefangen? Und habt ihr schon von Anfang an gesagt, das ist ein Thema, auf das wir uns stürzen, das uns interessiert? Oder wie war das bei euch?
Ich glaube, das Thema hat so einen kompletten Lebenszyklus in den letzten 10 Jahren schon durchlaufen. Weil, also ich müsste jetzt lügen, ich glaube, als ich angefangen habe bei Plusline, das war so vor 12 Jahren, war das noch gar kein Thema. Dann kam das auf mit einem sehr großen Fokus und da war es genauso, wie du es eben auch beschrieben hast, das hat uns erst ein bisschen Angst gemacht, wo wir gesagt haben, boah, brauchen die Leute uns jetzt überhaupt noch? Dann haben wir uns auch selbst hinterfragt, haben versucht, wie können wir die Themen aufgreifen? Dann gab es so einen langen Trend, wo die Kunden dann auch irgendwie sehr, ja, Anbieter fokussiert war, ne? Also es gab halt die großen 2, 3, wo dann der eine Kunde gesagt hat, wir bringen jetzt alles, was wir haben, zu dem. Wir bringen alles, was wir haben, zu dem. Keiner der Kunden, der es damals gesagt hat, hat es Stand heute so durchgezogen. Und wir haben aber auch unseren Punkt gefunden, weil nach der ersten großen Welle, wo alle gesagt haben, boah, wir brauchen hier keinen Managed Service mehr, wir machen alles in der Cloud, kamen dann aber auch die Ersten, die gesagt haben, ja, wir haben das jetzt in der Cloud, das ist jetzt gestern Abend um 11, ist es ausgefallen und dann war das offline bis heute Morgen um 9, bis unsere Mitarbeiter ins Büro kamen, ja, wer macht denn das jetzt nachts? Ja, und da kamen dann auf einmal so die ersten Projekte wieder, wo Kunden dann angefragt haben, okay, können wir einen Teil bei euch lassen und Sachen, die vielleicht auch mal eine Weile kaputt sein können, irgendwo anders lassen. Oder könnt ihr vielleicht sogar beides machen? Wir machen das bei euch. Und wenn aber in einem der großen Cloud-Provider nachts irgendwas passiert, könnt ihr uns unterstützen, da was zu machen. Und so hat sich das aber tatsächlich so ein bisschen Hand in Hand auch verändert. Und heute ist es, glaube ich, ein ganz natürliches Miteinander. Ich habe so den Eindruck, dass es sich gerade wieder ein bisschen verändert, weil die Cloud-Anbieter ja auch vorgegeben haben, bringt es zu uns, ist alles billiger. Nach so ein paar Jahren hat man jetzt gemerkt, so okay, es könnte billiger sein, wenn wir es genauso nutzen, wie du es vorgesehen hast. Schaffen wir aber nicht, deswegen ist es gar nicht billiger. Und jetzt kommen halt viele Sachen so ein Stück weit wieder zurück. Und ich finde, dass wir gerade einen sehr, sehr guten Weg haben, ja, auch so eine gute Mischung zu haben, wo die Leute auch wieder offener sind und sagen, es gibt halt Sachen, die sind bei einem traditionellen Managed Service Provider in guten Händen, der kümmert sich. Mhm. Der kümmert sich um, wenn es bei, ich sage jetzt einfach mal Azure, AWS, Google irgendwo ist, der kümmert sich aber auch, wenn es bei ihm im eigenen Rechenzentrum ist. Und ich kann nachts wieder schlafen, ohne dass ich besorgt sein muss, was erwartet mich, wenn ich um 9 Uhr morgens meinen Laptop aufklappe und gucke, was meine Infrastruktur macht.
Ja, man merkt, du hast auch generell da schon eine Meinung zu den größeren Anbietern oder nicht unbedingt eine negative Meinung, aber im Sinne von, dass das vielleicht nicht die One-Size-Fits-All-Lösung ist, genau, die jeder nehmen sollte.
Genau, aber es ist so ein bisschen themenunabhängig. Ich bin generell ein Freund dafür, offen zu sein, das Richtige für den richtigen Einsatzzweck zu finden. Ne? Und das ist halt genau da eine Zeit lang abhanden gekommen, weil es halt wirklich Unternehmen gab, die gesagt haben, so, ich bin Management, ich hatte gestern einen Vertriebler hier von Tralala und jetzt ist meine Entscheidung, alles, was wir an IT im Unternehmen haben, geht dahin Und das bedeutet, dass ich meine Kosten halbiere und dass meine IT-Abteilung in 3 Jahren nur noch 5 Leute hat. Und das ist einfach aus meiner Sicht der falsche Weg, bedeutet aber nicht, dass ich den Cloud-Providern gegenüber so kritisch stehe. Die haben natürlich auch ihr Interesse, die haben einen Vertrieb, der hat das auch sehr, sehr gut gemacht.
Ja.
Aber ich glaube einfach nicht, dass das der beste Weg ist, zu sagen, ich habe einen Vendor, mit dem arbeite ich zusammen, da kommt alles hin und egal, ob es passt oder nicht. Also wenn ich halt nur einen Hammer habe, dann ist halt gern alles ein Nagel.
Ja.
Aber die Schraube kriege ich damit schlecht rein.
Nur mit Gewalt.
Genau.
Ja, ich finde, das ist bei euch irgendwie auch was, was euch dann ausmacht, weil das Problem ist, glaube ich, dass viele Unternehmen alle jetzt denken, wir müssen in die Cloud, wir gehen sofort in die Cloud, aber vielleicht gar nicht so richtig wissen, wie und dann eben auch leicht gerne den einfachen Weg oder den ersten Weg gehen, der ihnen gezeigt wird. Und bei euch haben sie ja dann wirklich den Vorteil, dass sie sagen können, okay, wir gehen einen Weg, der wirklich auf uns zugeschnitten ist und der am Ende dann wirklich passt und uns vielleicht auch erklärt wird. Ich glaube, das ist auch was, was vielleicht vielen fehlt, so eine gewisse Erklärung und Verständnis für das, was da eigentlich passiert.
Genau, also ich glaube, da können wir halt auch sehr gut helfen, weil wir viel Erfahrung haben. Ne? Also
ja.
Die Plusline gibt es seit 96, ist seit 96 in gleichen Inhaberhänden. Also wir sind ein inhabergeführtes Unternehmen. Unser Chef hat das ganze 96 selbst aufgebaut. Das heißt, der kennt die Technologien, mit denen wir arbeiten. Und da ist halt viel Erfahrung gewachsen und die versuchen wir in jedem Projekt wieder einzubringen.
Ja, ich denke, das ist auch wahrscheinlich interessant für Leute. Da kommen wir später noch mal ein bisschen drauf, aber für Leute, die vielleicht bei euch arbeiten könnten in der Zukunft, dass ihr eben den Vorteil habt, ihr wisst wirklich, wovon ihr sprecht und ihr habt es so alles auch schon beobachtet. Ihr habt sehr viel Erfahrung und Wissen, aus dem ihr schöpfen könnt und aus dem ihr dann eben auch zukünftige Dinge einschätzen könnt und sagen könnt, okay, ich weiß, wie das ausgehen wird oder ich habe ein Gefühl dafür.
Genau, also Bauchgefühl ist das, wo wir oft drauf vertrauen und wir wissen es natürlich auch an vielen Stellen nicht, sagen dann aber, das Beste, was wir an der Stelle haben, ist ein Bauchgefühl. Muss nicht immer ein Treffer sein, aber fühlt sich für mich auch am besten abends an, wenn ich nach Hause gehe und sage, ja, das ist das Gefühl, auf das ich vertraut habe. Wenn es ein Fehler ist, dann passiert es.
Ja.
Aber ich kann gerade ausgucken und ich weiß, dass ich das gemacht habe, wo ich hinterstehen kann.
Total. Und ich denke, dass dieses Bauchgefühl ist auch was, was ihr auch anderen Leuten dann voraus habt, einfach durch eure Erfahrung. Du kannst gerne auch ein bisschen technisch werden. Gerade wenn hier Leute zuhören, die sich denken, oh, ich finde das cool, sie wirkt super sympathisch, Plusline wirkt super sympathisch. Dann kannst du gerne ja mal einen Einblick geben, was macht ihr denn wirklich technisch? Was passiert bei euch? Wie sind so die Prozesse?
Wir haben 3 unterschiedliche technische Ebenen. Das eine ist bei uns die Netzwerktechnik. Da sind wir ein sehr stark Cisco-getriebenes Unternehmen. Wir haben einen großen Backbone in Deutschland, wo wir viel mit Routing-Protokollen arbeiten, also klassischen ISP-Services. Der mittlerweile eigentlich größte Bereich ist bei uns das Managed Hosting, was Linux-basiert ist. Mhm. Da arbeiten wir mit einer ganzen Palette an Open-Source-Tools. Wir setzen Linux als Betriebssystem ein. Wir nutzen Puppet als Konfigurationsmanagement. Wir versuchen mit einer Orchestrierung in der Virtualisierung zu arbeiten. Kommt auch so ein bisschen aus dem Red Hat-Haus, nennt sich OWIRT. Das ist da so ein bisschen das, womit wir arbeiten. Wenn es an Container-Management dran geht, haben wir momentan noch so 2 Pfade, in denen wir laufen. Das ist Rancher und OKD, beziehungsweise besser bekannt als OpenShift. Und das sind da so die Technologien, mit denen wir arbeiten. Also die klassischen Open-Source-Tools, die der Linux-Engineer kennt, wird er bei uns mit Sicherheit finden.
Das heißt, alle Leute, die Linux lieben, sind bei euch auch generell
absolut sehr
gern gesehen.
Absolut.
Ja, Linux ist ein Thema, das, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen unterschätzt wird, wie gut Linux auch ist oder wie auch gebraucht Leute sind, die sich mit Linux auskennen.
Genau. Also die meisten kennen natürlich Windows, weil das so das Standard-Arbeitsplatzmittel war. Daher ist es einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Aber ich sag mal so, ich nenne es mal im Backend, also in allem, was so im Rechenzentrumsbetrieb gebraucht wird, ist Linux einfach die Waffe der Wahl.
Ja. Also Leute, lernt Linux.
Ich möchte aber auch nicht verschweigen, wir haben seit jetzt knapp 10 Jahren auch einen Windows-Bereich. Wir hatten uns dem am Anfang sehr verschlossen, haben aber dann durch eine große Kundenanfrage uns dem Bereich geöffnet, haben den angefangen aufzubauen vor 10 Jahren und haben jetzt auch bestimmt schon irgendwas in der Größenordnung 600-700 Server, die Windows-basierend sind, für halt so ein klassisches IT-Outsourcing. Also wir machen den gesamten IT-Betrieb für eine große Krankenkasse und da ist dann so die ganzen Themen, die man vielleicht auch aus dem Büroalltag kennt, so File-Services, Exchange für E-Mail, Fax-Server, die haben große Systeme, um ihre Verträge einzuscannen, zu bearbeiten mit eigenen Applikationen. Und das betreiben wir jetzt auch sehr erfolgreich seit, ich glaube, fast 8 Jahren. Und war nochmal ein ganz neuer Bereich, den wir zumindest in meiner Plusline-Zeit mit aufgebaut haben.
Das ist auf jeden Fall cool. Man merkt, ihr passt euch halt auch an und ihr guckt, okay, wir probieren Sachen aus. Wir gehen mit und gucken, was ist für uns auch der richtige Weg, also für euch auch als Unternehmen zu gehen. Und was lassen wir und was machen wir? Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Willst du mir, das finde ich immer sehr interessant, ein bisschen ein Gefühl dafür geben, wie ist denn so dein Tagesablauf? Also wenn du anfängst zu arbeiten, was arbeitest du, woran arbeitest du und was machst du so den ganzen Tag?
Also mein Tag fängt auf jeden Fall mit einem Kaffee an, auch noch ein zweiter Kaffee und dann können wir auch miteinander reden. Ja, also als Service Manager bei Plusline ist mein Tag sehr Kunden- und Mitarbeiter getrieben, weil meine Aufgabe auf der einen Seite ist, in Kundenprojekten der zentrale Ansprechpartner zu sein, bei Problemen, die es im Betriebsablauf gibt, bei neuen Projekten, bei der Angebotserstellung. Also alles, was der Kunde irgendwo haben möchte oder Bedürfnissen hat, landet bei mir. Auf der anderen Seite bin ich aber auch der Vorgesetzte der technischen Mitarbeiter.
Ja.
Das heißt, auch alle Mitarbeiterprobleme oder Fragen oder auch, ja, wenn man Konzepte entwickelt oder so, das landet dann auch alles bei mir. Deswegen habe ich gar nicht so den selbstbestimmten Tagesablauf, wo ich mir vornehme, was ich heute mache. Das nehme ich mir zwar immer wieder vor, aber es ist dann immer wieder im Moment getrieben. Und das, ja, macht aber auch super viel Spaß, weil jeder Tag besonders ist, ne? Also mal komme ich morgens zur Arbeit und werde damit überrascht, dass es in der Nacht irgendeinen Vorfall gab, wo die Leute irgendwie an einem Ausfall arbeiten mussten. Das muss aufgearbeitet werden, da muss geguckt werden, warum ist das passiert, wie können wir das beim nächsten Mal vermeiden. Eventuell muss da dem Kunden auch nochmal irgendwie ein größerer Report zusammengestellt werden. Auslöser, was haben wir gemacht, was sind Lessons learned daraus, um das zu vermeiden. Dann kann es aber auch sein, dass das Telefon klingelt und der Kunde sagt, hier, wir haben eine neue Idee, können wir uns mal zusammensetzen, und dann kommt der, ja, mir fast liebste Part, wo es darum geht, neue Ideen zu entwickeln, Konzepte sich anzuschauen. Kann aber auch sein, dass ein Mitarbeiter reinkommt und irgendwie sagt, hier, ich habe ein Problem, mein Auto ist kaputt, ich kann diese Woche nur von zu Hause arbeiten, können wir das irgendwie regeln? Ja, und so ist mein Tag im Prinzip durchgetaktet mit Anforderungen, die sehr stark von außen getrieben werden.
Aber ich finde, das ist auch ein Part, der, wie du ja schon gesagt hast, das irgendwie spannend macht, weil es immer anders. Du weißt nie wirklich, was dich erwartet, und du kommst nicht in die Arbeit und weißt schon, okay, ich setze mich hin, mache das Gleiche wie immer und gehe dann wieder und mache den Rechner aus, sondern immer eine Überraschung.
Genau.
Du weißt nie, was passiert.
Aber ich glaube, das ist auch das, was Arbeiten bei der Plusline ausmacht und was den meisten Kollegen von mir halt auch echt Spaß macht. Wir kommen nicht morgens zur Arbeit, haben eine Ticket-Queue, wo irgendwie vordefiniert ist, welche Probleme wir heute bearbeiten, welche Tickets wir durchgehen, mit einer Erwartungshaltung, dass wir 10 heute davon schließen, sondern es ist halt immer ein großes Mitarbeiter, auch mit unseren Kunden. Das ist nicht so ein distanziertes Verhältnis, sondern wir haben mit denen auch gemeinsame Chats, damit das sich eher anfühlt, als wären wir eine eigene Abteilung bei denen oder ein Miteinander. Und das ist halt sehr auf Augenhöhe, sehr menschlich. Ja, und am Ende hat halt jeder das gleiche Ziel, sowohl auf Kundenseite als auch bei uns. Und dann zieht man gemeinsam an einem Strang und versucht es irgendwie zu verwirklichen, ne? Und das ist halt viel auf einer menschlichen Mitarbeiterebene, was es halt besonders macht und was der große Unterschied ist zu einem Konzernarbeiten, wo alles ein bisschen anonymer ist, wo, wenn man irgendwie von Kollege XY was will, dann macht man ein Ticket auf, muss genau definieren, was man will. Die Rückfrage kommt dann auch im Ticket, dann stellt man seine Frage wieder, wenn man sich unverstanden fühlt.
Ja.
Und das ist bei uns halt ein ganz anderes, ne? Also dann geht man halt rüber und sagt, ey, ich brauche das und das, kannst du mir helfen?
Ja.
Und wenn der Kunde irgendwas braucht, ruft er genauso bei uns an und sagt, ey, ich bräuchte heute das und das, kannst du mir helfen? Ja, klar wirft es manchmal den Plan, den man für den Tag hatte, komplett über den Haufen. Aber am Ende des Tages geht man mit einem Lächeln durchs Büro, ne? Und nicht mit einem frustrierten Blick, weil man 7 Tickets, die man aufgemacht hat, wieder zurückbekommen hat.
Ja, und du gehst nach Hause und du weißt, was du getan hast. Und du hast das Gefühl, okay, ich habe, weil man kriegt ja dann auch so direktes Feedback sofort von den Menschen, mit denen man spricht. Und wenn man dann jetzt gerade geholfen hat, akut oder sowas, weiß man, ich habe jetzt gerade dieses Problem gelöst, ich habe dir jetzt dabei geholfen. Und das ist ja auch super schön.
Genau.
Wenn man bei euch jetzt arbeiten möchte, zum Beispiel, wir können uns ja gerne auch mal so den Arbeitsalltag eines System Engineers angucken zum Beispiel. Was würde man denn bei euch so machen? Du bist ja eher, wie gesagt, bei dir kommen ja dann die Leute zu dir, haben Probleme oder sowas, aber ein System Engineer ist ja wahrscheinlich eher die Person, die dann da wirklich an den technischen Dingen arbeitet.
Genau, das ist derjenige, der es dann ausbaden muss, was ich im Erstgespräch mit dem Kunden verhackstückelt habe. Das heißt, der ist dann derjenige, der entweder mich morgens auf der Matte stehen hat, weil ich eine neue Idee habe, oder auch teilweise vom Kunden direkt angerufen wird. Aber der klassische, ich sag mal, Linux-System-Engineer, ist halt der, der mit vielen Open-Source-Produkten in Kontakt kommt, der auch da sich immer wieder weiterentwickeln muss, sich auch neue Dinge angucken muss, der in den Alltag bei unseren Kunden mit eingebunden ist. Da, klar, ne? Also wir haben auch Überwachungssysteme, die mal eine Meldung generieren, wo man mit einem Ticket drauf antworten muss. Ne? Ist nicht alles immer nur ein Konzept und ein Projekt und ne? Das ist auch viel Kleinkram, der gemacht werden muss. Aber klassische Aufgaben sind, es müssen neue Server aufgesetzt werden, es müssen neue Produkte implementiert werden, es müssen Dinge getestet werden, es müssen Updates durchgeführt werden, die vorher getestet werden. Mit einem Kunden muss gegebenenfalls eine Abnahme gemacht werden. Wir müssen zusammen Lasttests durchführen, um zu gucken, ob wir dem erwarteten Ansturm nächste Woche gewachsen sind. Mhm. Wenn Probleme da sind, dann gibt es nicht die Instanz, wo man irgendwie hingeht und sagt, das ist mein Problem. Wie löse ich das? Und dann kommt jemand und gibt einem das Kochrezept dazu, sondern es ist sehr viel Eigenverantwortung. Ne? Man ist oft mit Problemen betraut, die man zum ersten Mal sieht. Klar kann man sich mit den Kollegen austauschen, aber es darf sich auch jeder oder es muss sich jeder auch selbst mit einbringen. Wir sind ein kleines Team, da gibt es nicht den einen, der den Vortänzer macht, sondern wir kriegen die große Palette nur hin, indem wir halt sehr selbstständig agierende Leute haben. Mhm. Und wer auf sowas Bock hat, der ist, glaube ich, bei uns genau richtig aufgehoben.
Ja, und vor allem auch auf Abwechslung wahrscheinlich, weil, wie du ja sagst, bei euch passiert ständig was Neues. Wenn ich jetzt hier zuhöre und mir denke, ich habe so Lust, ich will da unbedingt hin, was muss ich mitbringen? Was muss ich vielleicht haben? Was muss ich vielleicht für Abschlüsse haben? Oder gibt es bei euch auch ein Trainee-Programm? Kann man auch irgendwie so einsteigen?
Also ich glaube, das Wichtigste, was sein muss, ist genau das Gefühl, was du gerade geschrieben hast. Wow, ich habe Bock da drauf. Mhm. Weil wenn das schon mal gegeben ist, dann ist die größte Hürde genommen, weil dann hat man auch Spaß, Sachen zu lernen. Und ja, dann gefällt einem das auch, dass neue Themen dazukommen. Wir haben sowas wie ein Trainee-Programm. Das sind bei uns die Junior Engineers. Das ist eine Stelle, die richtet sich gezielt an junge Menschen, die direkt aus der Ausbildung kommen oder gerade ihren Bachelor gemacht haben. Also die ganz frisch aus der Ausbildung kommen, kaum Berufserfahrung haben und jetzt versuchen, in dem Thema Fuß zu fassen. Genau an die Zielgruppe richten wir uns und sagen, ey, komm zu uns. Wir haben zwar eine riesen Palette, von denen du heute vielleicht nur Bruchstücke abdeckst, aber wenn du bei uns dieses Juniorprogramm 1-2 Jahre durchläufst, dann hast du genau das Handwerkszeug, um in der weiterführenden Stelle eigenständig Aufgaben zu übernehmen. Mhm. Von diesen Junior-Engineers haben wir über alle 3 Bereiche, Netzwerk, Windows, Linux, ich glaube momentan 15 Kollegen mit an Bord, wo wir halt, wie gesagt, gezielt junge Leute versuchen abzuholen, um sie möglichst früh und möglichst gezielt mit unseren Themen vertraut zu machen, um ihnen möglichst früh auch diese Plusline-DNA so ein bisschen näher zu bringen, ne? Sich Open-Source-Themen zu widmen oder im Netzwerkbereich auch gerne mal selbst einfach ein Lab aufzubauen und zu gucken, wie man das selber hinkriegen könnte, um da Berufserfahrung zu sammeln. Und ja, dann hoffentlich möglichst lange bei uns zu bleiben und auch die nächsten Schritte mit uns zu machen.
Ich glaube, das ist gerade auch was, womit viele Leute strugglen. Also das sehe ich immer wieder, dass sie Berufsausschreibungen sehen, also Jobausschreibungen und lesen so und so viele Jahre Berufserfahrung. Aber sie eigentlich gar nie Chance hatten, wirklich Berufserfahrung zu sammeln. Und deswegen finde ich das super, dass ihr was habt, wo ihr sagt, wir wissen, dass es Leute gibt, die einfach wenig bis keine Berufserfahrung haben, die aber super gut sind und die wir brauchen und die bei uns so viel lernen könnten und dass ihr eben dann auch diese Plattform gebt und sagt, hier bitte, kommt und lernt.
Das klingt jetzt so, als wären wir sehr
ja, es hat ja auch für euch Vorteile. Ne?
Also wir machen das schon aus der Not gedrungen heraus, weil wir in den letzten Jahren halt gelernt haben, dass es die Nadel im Heuhaufen ist, die wir suchen. Diesen Linux-Engineer, der die große Palette mitbringt, der die Lust mitbringt und der dann auch nicht bei den Großen dieser Welt unterkommt, sondern der sagt, ah, da hinten, dieses 50-Mann-Unternehmen im Herzen von Europa, auf das haben wir Bock. Also das ist halt so, so schwierig. Und dann lieber aus der Not die Tugend gemacht und zu sagen, okay, die jungen Leute, die frisch aus der Ausbildung kommen, in der Ausbildung sind sie oft auch auf Windows-Themen festgelegt, können sich da vielleicht auch nicht irgendwie ihrer Leidenschaft so widmen, wie sie das wollen. Und denen da die Plattform zu geben und zu sagen, ey, kommt zu uns, wir wissen, ihr könnt noch nichts oder könnt wenig von dem, was wir bei uns im Arbeitsalltag einsetzen, aber wir bringen euch das alles bei. Wir haben ein Einarbeitungsprogramm, was mittlerweile sehr, sehr gut durchstrukturiert ist, wo sie selbst Erfahrungen sammeln können, wo sie selbst sich Sachen aufbauen, sie kaputt machen, sie hinterher wieder reparieren zu müssen. Mhm. Genau. Und das ist für uns einfach eine gute Quelle. Ich habe neulich einen coolen Spruch gehört. Ich weiß gar nicht, ob der vielleicht rausgeschnitten werden muss. Aber
glaube ich nicht.
Jung und erfahren gibt es nur am Straßenstrich. Und deswegen, deswegen ist es wichtig, den Leuten auch einfach eine Chance zu geben.
Also ich habe das Gefühl, Ausbildung und Studium sind häufig wie ein Führerschein. Während des Führerscheins lernt man wirklich die Basics. Man lernt, dass man das kann, generell, theoretisch. Aber wirklich fahren lernt man halt eigentlich erst in den Jahren danach.
Durch die Erfahrung.
Und durch auch vielleicht Probleme, die aufkommen, die man so nie gelernt hat, weil man sowas auch einfach nicht lernen kann. Also ich glaube, viel an Berufserfahrungen, da ist ja eben auch der große Punkt, dass man eben einfach mal mit Sachen klarkommen muss, dass man keinen Professor oder eine Professorin hat, zu der man gehen kann und sagen kann, ich habe ein Problem, lösen Sie das bitte. Sondern ich muss das jetzt lösen. Ich sitze hier und gucke, wie löse ich das jetzt? Natürlich kann man bei euch immer fragen und Hilfe kriegen, aber man lernt häufig einfach durch Fehler auch und durch Probleme. Genau. Also, wenn jetzt jemand zuhört, was würdest du der Person sagen? Wieso sollten die zu euch kommen?
Also wenn es bislang noch nicht gereicht hat, ne, mit unseren Techniken zu werben, wir haben halt auch wirklich ein cooles Arbeitsklima. Mhm. Also wir achten darauf, dass wir auch Charaktere finden, die immer wieder zu uns passen. Bei uns ist es nicht so dieser klassische, wie es mal verschrien war, Nerdkeller, wo die Admins im Keller sitzen, in abgedunkelten Scheiben und außer Pizza nichts zu essen kriegen, sondern wir achten schon darauf, dass die Leute auch alle noch Hobbys mitbringen und Zeit und Lust auf ihr Privatleben haben. Wir erwarten von ihnen, dass sie in den 8 Stunden, wo sie bei uns sind, alles für uns geben. Mhm. Aber finden es auch sehr cool, wenn danach jeder seiner anderen Leidenschaft oder seinen anderen Themen nachgehen kann. Das heißt, wir haben, glaube ich, eine sehr gute Work-Life-Balance. Ich habe ja eben schon gesagt, wir haben halt dieses Haar in der Suppe des 24-7-Betriebs. Das heißt, man muss sich bei uns auf Bereitschaftsdienste einstellen. Mhm. Man kann sich aber auch darauf verlassen, dass es gut organisiert ist. Und in der Zeit, wo man keine Bereitschaft hat, man auch wirklich Ruhe hat.
Ja.
Also ich finde, wir haben eine Truppe von sehr, sehr netten Kollegen. Sehr erfahrene Leute dabei, mit denen es auch immer wieder geil ist zu arbeiten, weil sie einfach viel Know-how mit reinbringen, wo ich selber teilweise auch da sitze und immer wieder überrascht bin, so wow, was wir alles können. Man kriegt viel Bestätigung von dem, was man macht. Das heißt, man macht nicht irgendwas und keiner ist dankbar dafür, sondern man hat einmal den Job, der einem das Feedback zurückgibt. Man hat Kunden, die einem das positive Feedback zurückgeben und natürlich auch die Kollegen. Ja, und ansonsten versuchen wir auch, in der Zeit, wo wir ins Büro kommen müssen, also wir haben so ein hybrides Arbeiten mit 2-3 Tage zu Hause, 2-3 Tage im Office. Und da haben wir eine Marketingkollegin, die sich viel Mühe gibt, die Zeit im Office schön zu machen. Also heute ist zum Beispiel gerade wieder ein Frühstück. Dann wird es wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche mal ein gemeinsames Lunch wieder geben. Versuchen Aktivitäten zu machen. Gerade ist eine Kartrunde geplant, wo wir gegeneinander antreten. Genau, also so gibt es immer wieder Sachen, die uns auch ein bisschen näher zusammenbringen und uns auch ein bisschen Freude außerhalb der Technik bereiten.
Und ich glaube, viele Leute hören das auch gerne zu sagen, ach, ich kann auch teilweise von zu Hause arbeiten. Das ist natürlich, also gerade ich habe das Gefühl, das ist so ein Trend, der halt auch wirklich bleibt, der durch Corona sehr stark gestartet wurde und jetzt aber auch bleibt und auch extrem viele Vorteile mit sich bringt. Und bei euch geht beides, bei euch ist es ein Mix.
Genau.
Und bei euch freut man sich aber auch, ins Büro zu kommen. Jetzt kommen wir zu deinem Persönlichen, aber falls ihr jetzt denkt, ich will unbedingt dabei sein, dann schaut auf jeden Fall mal in die Beschreibung, denn dort findet ihr natürlich auch sämtliche Links dazu, zu Plusline generell und auch zu wahrscheinlich offenen Stellen, die ihr habt. Wenn ihr bei Linux schon die Öhrchen gespitzt habt, dann würde ich sagen, schaut da auf jeden Fall vorbei. Jetzt kommen wir, wie gesagt, nochmal zu dir persönlich und zwar, wie sieht es bei dir aus mit Podcasts? Wir haben darüber schon ein bisschen gesprochen. Hast du irgendeinen Lieblingspodcast, den du gerne hörst? Oder möchtest du vielleicht auch nochmal auf dein Im Herzen von Europa zurückkommen, das du vorhin schon erwähnt hast, das vielleicht ein paar Leuten bekannt vorkommen sollte?
Genau, vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, dem meine Stimme bekannt vorkommt. Ich habe meinen eigenen Podcast, beziehungsweise ich mache bei einem eigenen Podcast mit. Und das schon super lange, also glaube ich vor 13 Jahren damit angefangen. Das ist der Eintracht-Podcast. Das ist ein Podcast zum Thema Eintracht Frankfurt, Bundesliga-Fußballmannschaft, für die, denen das nichts sagt. Das ist natürlich auch mein Lieblingspodcast. Aber ansonsten drehen sich Podcasts bei mir schon sehr stark um das Thema Fußball. Mhm. Da vielleicht auch der Rasenfunk zu erwähnen. Das ist ein Podcast, der jeden Spieltag betrachtet oder im Rasenfunk Royal die ganze Saison nochmal rückblickend betrachtet, vereinsunabhängig. Und was mich in den letzten Jahren als Podcasts wirklich auch so ein Modethema geworden sind, gecatcht hat, ist das Thema True Crime. Da es ist so ein bisschen auch das Hessische, ne? Also Kriminalfälle, die in Hessen spielen.
Da kenne ich super wenig, sollte ich auch mal. Also ich bin ja auch sehr interessiert an True Crime, aber ich kenne primär amerikanische Fälle. Ich glaube, das ist auch das, Da passiert halt auch viel. Aber wo die, häufig drüber
also
gesprochen wird.
Also die haben natürlich auch die krassesten Jungs
sind halt
am Start.
Auch einfach,
ne?
Also da ist halt auch, also ne, da gibt's auch was zu erzählen.
Genau.
Aber gerade das Regionale ist natürlich halt auch einfach sehr, sollte man vielleicht auch mal was drüber wissen.
Genau.
Weil, ne?
Also da kann ich extrem empfehlen den Podcast Die Nachbarn. Das ist so eine Erzählung über eine Geschichte, spielt in Babenhausen. Da gab's einen Doppelmord und da sitzt seit vielen, vielen Jahren jemand im Gefängnis, der, ich sage jetzt mal bewusst, behauptet, unschuldig zu sein. Und dieser Podcast, Die Nachbarn, geht dem auf den Grund, arbeitet die gesamten Indizien auf und kämpft seitdem mit ihm an der Seite für eine Freisprechung oder für eine Begnadigung. Das hat mich total gecatcht.
Mhm.
Ansonsten kann ich, Podcast-Kollege von mir aus dem Eintracht-Podcast macht für den Hessischen Rundfunk den Podcast Verurteilt.
Ah.
Die arbeiten das Ganze gerichtsmäßig auf. Also da ist eine Gerichtsreporterin mit am Start und die gehen viele Fälle hier aus Frankfurt durch. Oder auch Mörderische Heimat. Das geht so ein bisschen in die Ecke Kassel-Fulda und da sind auch ganz gute Fälle am Start.
Also wir haben hier Empfehlung über Empfehlung. Leute, ich hoffe, ihr habt mitgeschrieben oder schon währenddessen parallel abonniert. Ja, gibt es sonst noch irgendetwas, was du unseren HörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
Nee, ich glaube, du hast das Wichtigste jetzt schon mehrfach erwähnt. Folgt unserem Instagram-Account team_pluslein und bewerbt euch bei uns, wenn eins der Themen, was wir adressieren, euch gecatcht hat. Also wir freuen uns über viele, viele neue Bewerbungen und hoffentlich dann auch Mitarbeiter.
Wenn das die Leute nicht überzeugt hat, dann weiß ich nicht was. Und ich habe ja gerade gesagt, ihr solltet die Podcasts abonnieren, die hier gerade erwähnt wurden. Aber ihr könnt natürlich auch sehr gerne unseren Podcast hier abonnieren, falls ihr das noch nicht habt und uns eine Bewertung dalassen und uns vielleicht auch einfach auf Instagram mal was Nettes schreiben oder vielleicht sagen, wen ihr auch sonst gerne noch bei uns im Podcast hören wollen würdet. Aber dann war es das jetzt auch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns das nächste Mal und vielen Dank, dass du hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte.
Sehr, sehr gerne.
ITCS, Pizza Time Podcast.